Es geht weiter mit einem Vortrag von Paul Robben, der arbeitet beim Prototype Fund der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Und sein Vortrag heißt Small Seas, FOSS Communities stärken. Und die Fragen stellen Sie bitte wieder im Venueless. Die QR-Codes liegen hier aus. Wir haben auch einen hier vorne, vielleicht klappt das. Genau, dann würde ich das Wort übergeben an Paul Robben.
Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. Ich darf euch heute ein bisschen was über Förderung von freier und Open-Source-Software erzählen. Und wenn man an Förderung denkt, dann denkt man oft an dieses Bild. Ich gebe euch kurz Zeit, das zu lesen. Und vor allen Dingen denkt man daran, dass dieser kleine Stein da unten rechts, dass diese Person, die irgendwie ein cooles Open-Source-Projekt am Leben hält aus Herzblut, dass die es verdient hat, endlich mal gefördert zu werden. Und ich erzähle euch da vermutlich nichts Neues, dass diese Leute Anerkennung brauchen. Und Infrastruktur und Maintenance von Open-Source-Projekten fördern ist total richtig und ich glaube auch total gut. Und es gibt jetzt auch die Sovereign Tech Agency, die macht genau das. Also die fördert diese kleinen Leute, die irgendwo in Nebraska unsere digitale Welt am Leben halten. Und ich finde, es sollte noch viel mehr davon geben. Und gleichzeitig ist mir auch klar, dass die Sovereign Tech Agency in einem sehr schmalen Bereich ist und es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man Open Source fördern kann. Und Förderer oder Fördermittelgeber, die Geld haben und sie gerne in die Open Source Community stecken wollen, wollen oft nicht nur sagen können, ich habe irgendwie ein Projekt, das total versteckt ist und zwar an ganz vielen Servern drin steckt, aber nichts shiny zu bieten hat, am Leben gehalten, sondern die wollen oft erzählen, ich habe dieses tolle neue Projekt geschaffen oder diese Innovation, die habe ich mit meinem Geld unterstützt. Und ich will heute ein bisschen über diese Förderlogik reden und wie wir die eigentlich nutzen können, um FOSS-Communities zu stärken. Weil ich glaube, kleine Projekte und neue Ideen, die haben einen Charme und es ist auch sinnvoll, die zu fördern. Ja, Innovation ist nämlich nicht immer einfach nur shiny und toll, sondern ist auch ganz schön oft ein ganz schön großes Risiko. Weil um wirklich ein größeres Softwareprojekt aufzubauen, braucht man eben Ressourcen. Und wahrscheinlich kennt ihr das. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt und es gibt auch keine Erfolgsgarantie dafür. Viele Software, die total eine tolle Idee vielleicht hatte, aber nicht zur richtigen Zeit oder nicht von der richtigen Person geschrieben wurde, verschwindet einfach wieder in irgendwelchen Schubladen und wird nie erfolgreich. Und ich will heute ein bisschen darüber reden, warum es überhaupt trotzdem wichtig und richtig ist, diese kleinen Projekte zu fördern. Und genau, erstmal das Offensichtliche, alle fangen mal klein an, ja. Irgendwann hat irgendwer mal gesagt, es wäre doch total sinnvoll, wenn es ein Ticketing-System gibt, das Open Source ist. Und heute habt ihr alle oder die meisten von euch haben sich ein Ticket geklickt über Pretix, Open Source Software, das heute ein riesiges oder größeres Open Source Unternehmen ist. Ja, irgendwann hat irgendwer mal gesagt, es wäre doch eigentlich sinnvoll, wenn es eine Periodentracking-App gibt, die meine Daten nicht verkauft. Und irgendwann hat irgendwer mal gesagt, es wäre doch eigentlich cool, wenn es eine App gäbe, mit deren Hilfe ich unterwegs Daten ganz einfach in die OpenStreetMap einfügen kann. Und mittlerweile gibt es all diese Projekte und das gibt es eben nur, weil zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle jemand gesagt hat, okay, ich gebe dir einfach Geld, entwickle mal diese Idee, das klingt total cool. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass nicht nur die Leute, die total viel Freizeit haben und auch das richtige Wissen und Zeit Code entwickeln, ja? Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele weiße, männliche Studenten mit sehr viel Zeit und Informatikwissen Code entwickeln, die ist hoch, die ist sowieso gegeben. Ich glaube, es ist aber total sinnvoll, wenn auch andere Leute Code entwickeln und andere Leute Software schreiben, weil Software müssen wir ja alle benutzen und Software nutzen wir auch alle und ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn Menschen aus vielen verschiedenen Hintergründen diese Software entwickeln. Das Problem ist nur, es scheitert halt ganz oft an den Ressourcen. Ja? Die größte Ressource, die man eben braucht, um Code zu entwickeln, neben dem Wissen, wie schreibe ich eigentlich Code, ist halt die Zeit. Die meisten Leute haben einfach nicht die Zeit, neben der Arbeit, Familie und anderen Verantwortlichkeiten oder auch Freizeit, Spaß, auch noch Code zu entwickeln. Und oder anderen fehlt das Netzwerk an Menschen, die sie unterstützen. Genau, also es gibt verschiedene Ressourcen, die einem einfach fehlen können. Und ich glaube aber eigentlich ist es sinnvoll, dass wir alle Code schreiben, weil wir sind alle ExpertInnen. Wir sollten diese Code schreiben nicht nur irgendwie Leuten überlassen, die ProfessorInnen, WissenschaftlerInnen oder hochbezahlte Manager sind, die neue Ideen haben, sondern ich glaube, wenn wir wirklich Software entwickeln wollen, die für die Gesellschaft da ist, dann muss die Gesellschaft auch als Ganzes Code entwickeln. Und gerade in unseren Nischen sind wir oft kompetenter als die Leute, die in irgendeinem Büro sitzen und Gedanken haben von, ah, okay, so könnte man diese ominösen Menschen da draußen erreichen. Ich glaube, es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn die Menschen da draußen Software entwickeln. Und das ist auch noch sowas, ich glaube, Menschen, die ihre eigenen Probleme lösen, können natürlich viel klarer sagen, was ihre Bedürfnisse eigentlich sind. Also ich glaube zum Beispiel, in der Pandemie haben wir es ganz gut gemerkt, da haben Menschen einfach Big Blue Button entwickelt und weiterentwickelt und gesagt, wir brauchen eine Videokonferenz-Software und haben gesagt, eigentlich so eine Blockchain, das brauchen wir gerade nicht, sondern wir brauchen eben ein Open-Source-Videokonferenzsystem und Vernetzungstools. Und ich glaube, da liegt die Kraft der Zivilgesellschaft, eben diese Bedürfnisse zu erkennen und auch einfach handeln zu können. Und ich glaube, es macht auch Sinn, diese kleinen Software zu fördern, weil daraus irgendwann mal Alternativen zu Platzhirschen werden können. Also ich glaube, ne, Big Blue Button, die OpenStreetMap, Nextcloud, das waren alles mal kleine Projekte, die mittlerweile aber eine, würde ich sagen, ganz gute Alternative zu Platzhirschen geworden sind. Und irgendwann musst du das halt mal anfangen. Und das macht man aber eben nicht an einem Nachmittag oder einem Hacking-Marathon, sondern eben schon auch mit ein bisschen mehr Kapazitäten, Ressourcen und Geld. Das sind jetzt alle ungefähr die Gründe, warum ich das glaube, dass es wichtig ist, Small Seeds zu fördern. Warum erzähle ich euch das? Ich wurde schon vorgestellt. Ich arbeite beim Prototype Fund. Überraschung. Wir fördern kleine und innovative Open Source Projekte. Deswegen habe ich damit zufälligerweise ein bisschen Erfahrung. Und genau, unser Motto ist, wir fördern Open Source Software und haben dafür in den letzten 8 Jahren so ein kleines Fördermodell aufgebaut, das ich euch jetzt einmal kurz vorstelle. Wir fördern immer 6 Monate Förderlaufzeit und das heißt bei uns konkret 6 Monate Zeit, einfach nur Code zu schreiben, möglichst nichts anderes zu machen. Komme ich gleich noch ein bisschen zu. Und das heißt bei uns, man kriegt 47.500 Euro. Das ist ungefähr gerechnet auf eine Vollzeitstelle bei 50 Euro pro Stunde. Und wir haben sogar die Möglichkeit, kleine Teams mit bis zu 95.000 Euro zu fördern. Das muss man sich dann entweder zu zweit in 2 Stellen aufteilen oder zu viert in 4 halbe oder irgendwas dazwischen. Das kann man sich dann selber aussuchen. Genau. Und neben dem Geld und der Zeit, die damit verbunden ist, bieten wir eben auch sowas wie Coachings, also zum Beispiel, wie designe ich überhaupt ein User-Interface oder aber auch, wie organisiere ich eigentlich ein Projekt, das ich in 6 Monaten aufsetze, wie funktioniert das, aber auch sowas wie, wie gründe ich einen Verein, ein Unternehmen und so. Wir bieten ein bisschen Vernetzung, also wir versuchen Leute natürlich, die neu in der Community sind, mit der Community zu vernetzen, die wir schon haben, aber die es auch schon gibt. Also zum Beispiel sowas wie hier zu sagen, hey, wenn du ein Projekt hast, das sich mit Kartendaten auseinandersetzt, fahr doch mal zu Foskis und vernetze dich hier mit den Leuten, die auch irgendwie daran arbeiten. Oder wir kennen konkret Leute, die wir dann ansprechen können. Und das Letzte, wir machen auch sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, sowas wie ich hier mache. Wir sprechen über eure Projekte, wir stellen sie vor und machen sie bekannter, damit eben auch Leute sie nutzen am Ende des Tages, darum geht's ja. Und was ich ganz wichtig finde, ist, der Prototype Fund hat immer versucht, sehr leichtgewichtig zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Antrag für Fördermittel geschrieben hat bei einem Bundesministerium. Das schreibt man eigentlich nicht an einem Nachmittag. Unser Anspruch war immer, man kann das an einem Nachmittag schreiben, zumindest bei uns. Und vor allen Dingen haben wir auch keine große Bürokratie im Nachhinein. Also wir haben keinen großen Overhead, wo man irgendwie noch 20 Berichte schreiben muss. Man muss einen Bericht schreiben, aber der ist nicht so lang und nicht so kompliziert. Und genau, wir versuchen aber trotzdem relativ in Touch mit den Leuten zu sein, die wir fördern. Wir wollen natürlich auch nicht einfach irgendwie Geld abgeben und sagen, macht mal, sondern wir versuchen den Leuten natürlich auch zu helfen in dieser Zeit, mit denen zu sprechen. Aber es ist eben nicht so ein Bürokratie-Overhead. Genau, und das andere, das habe ich schon gesagt, wir versuchen sehr niedrigschwellig zu sein. Also unser Bewerbungsverfahren ist eher so, sag mal einmal, warum dein Projekt cool ist und schreib das auf und schreib einmal auf, warum bist du fähig, dieses Projekt zu entwickeln und nicht, hier ist ein Antragsformular, wo du dich durch 20 Seiten Bürokratie klicken musst. Und genau, unser Ziel ist ja eben, die breite Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, wir versuchen jeden Schritt, der irgendwie zu viel ist für OttoNormalverbraucherInnen zu verhindern. Genau, wir haben seit letztem Jahr 2 neue Förderschwerpunkte, die ich so ein bisschen erkläre, weil sie klingen sehr eng, sie sind aber breiter gefasst, als sie klingen. Das eine ist Datensicherheit, das ist relativ klassisch, sowas wie sichere Kommunikation, Verschlüsselung, Pseudonymisierung, also Software, die damit zu tun hat. Aber das kann eben auch sein, sowas wie eben angesprochen, diese Periodentracking-App in datenschutzfreundlich. Ja? Das verstehen wir auch unter Datensicherheit, weil das ganz schön viele Daten absichern könnte. Und das andere, das ist für dieses Publikum vielleicht interessanter, ist Softwareinfrastruktur. Das begreifen wir aber auch ein bisschen breiter als nur so klassische Softwareinfrastruktur. Das sind für uns so Legosteine des Open-Source-Ökosystems. Ich habe das hier mal so. Ja, also klassisch, Legosteine sind sowas wie Code-Bibliotheken, Netzwerkprotokolle, Entwicklertools, all diese ganze Hintergrundgeschichte, die irgendwie die unsere digitale Infrastruktur ausmacht, die man vielleicht nicht unbedingt sieht, aber die eben so die Grundfesten davon sind. Aber wir haben den Blick eben auch ein bisschen weiter, weil wir glauben, das Open-Source-Ökosystem hat auch verdient, dass das ja auch Infrastruktur ist. Ja, das ist ein relativ spezialisiertes Teil, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, was ständig in jedem Bau, den man macht, vorkommt, aber es passt eben ganz gut in das allgemeine Ökosystem und auch das verstehen wir als Infrastruktur. Und das ist eben dieser breitere Infrastrukturbegriff. Das heißt, da fällt zum Beispiel eine App drunter wie Street Complete oder eine OpenStreetMap App oder Funktionserweiterung. Darunter fällt eine Nextcloud App oder ein Hilfetool. Also alles, was irgendwie gut angebunden an das bereits bestehende Open Source Ökosystem ist, das verstehen wir unter Softwareinfrastruktur. Und dann, um das aber trotzdem ein bisschen abzugrenzen, Playmobil ist kein Lego, ist vielleicht einfach, aber das ist quasi so das Beispiel für, das ist eine shiny App, die in sich funktioniert, aber irgendwie nicht an das Open-Source-Ökosystem angebunden ist. Und das ist total sinnvoll, dass es Playmobil gibt, das fördern wir nur leider nicht. Dazu komme ich später. Und um das jetzt so ein bisschen plastisch zu machen, habe ich noch mal ein paar Projekte mitgebracht. Das eine, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, ist eben Street Complete. Kennt ihr vielleicht, ist so eine App, gibt es für Android. Haben wir jetzt gefördert, dass es die beide auch für iOS gibt. Aber damit kann man eben unterwegs in die OpenStreetMap Daten einfügen. Ne? Man ist unterwegs und sieht, ah, hier ist ein Zebrastreifen, klicke ich mal hin, ist noch nicht in der OpenStreetMap. 3 Minuten später ist es drin. Relativ simpel, aber eben auch total geil, dass es das gibt. Eine andere App, oder nicht App, Anwendung, die wir gefördert haben, ist das OSM Traffic Sign Tool 2. Ihr seht schon, ich habe passende Projekte mitgebracht. Das ist auch relativ selbsterklärend. Das ist halt ein Tool, wo man links klicken kann auf ein Traffic Sign und rechts spuckt es einem die passenden Tags aus. Also zum Beispiel, wenn da ein Fahrradwegsschild ist, dann kann ich nicht nur, also das Offensichtliche ist, Tag des Fahrradschilds, aber das praktisch Sinnvolle daran ist, es wird auch gleich vorgeschlagen, hey, der anschließende Weg, das ist doch wahrscheinlich ein Fahrradweg, oder? Und das macht dieses Tool quasi und dann kann man diese ganzen Schilder miteinander kombinieren, total schick. Und genau, probiert es mal aus, kleiner Werbeplug. Und dann, das ist ein Tool, das kein Bild hat, weil es so schöne Infrastruktur ist, OSM to PGSQL, das ist eine Hintergrundsoftware, die quasi OpenStreetMap Daten nimmt und daraus PostgreSQL, I guess, Daten macht. Ich kenne mich nicht so genau aus damit. Genau, aber das ist total erfolgreich. Die haben jetzt gerade Version 2.0 veröffentlicht und werden mittlerweile auch durch die Sovereign Tech Agency weiter gefördert. Also falls es euch interessiert, falls ihr so ein Tool gebraucht habt, klickt mal rein. Aber das große Problem, und darüber spreche ich jetzt noch, ist, das sind natürlich jetzt die tollen shiny Projekte, die ich euch zeige, die wir alle gefördert haben, die total erfolgreich sind. Aber Innovation fördern ist nicht nachhaltig. Wir haben 400 Projekte fast gefördert. Ihr könnt euch vorstellen, davon ist nicht jedes Projekt eins, das ich auf diese Folien packe, sondern es gibt auch viel Software, die mittlerweile tot ist, die einfach in einem GitHub vor sich her lebt, also nicht vor sich her lebt, sondern einfach in einem GitHub vor sich her existiert, nicht mehr maintained wird, nicht mehr genutzt wird. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad ist das auch gar nicht so schlimm, weil wenn man Innovation fördert, dann gibt es immer ein Risiko, das habe ich schon gesagt, aber ne, es ist gut, wenn man einen Experimentierraum schaffen will, dann müssen Leute auch dazu ermutigt werden zu experimentieren und das funktioniert nur, wenn man ihnen auch zugesteht, dass sie auch mal failen können, weil ich glaube, sonst, wenn man das ausschließt, dann kommt man nur bei Projekten rum, die von vornherein total erfolgreich sind, aber warum sollte man die dann fördern? Macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Und ich glaube aber trotzdem, dass hier steckt auch das kleine Wort nicht nachhaltig drin, Von den Tools, von denen, die ich euch gerade gezeigt habe, ist keins ein Unternehmen geworden. Trotzdem existieren sie alle weiter, weil es zum Beispiel eine Community gibt, die sich darum kümmert, weil es zum Beispiel in die OpenStreetMap so nah angebunden ist, dass einfach die OpenStreetMap-Community sich darum kümmert und so weiter. Also ich glaube, es gibt auch andere Wege, nachhaltig zu werden, als nur erfolgreich. Das ist ein bisschen das Motto, viele Wege führen zum Glück. Aber warum ist Innovation fördern nicht nachhaltig? Warum macht man das dann? Ich glaube, man kann trotzdem was lernen dabei. Und wir haben auch was dabei gelernt. Das war jetzt viel. Das war unser altes Logo. Und wir haben relativ viel in den letzten 8 Jahren damit verbracht, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich einen Software-Fund aufbauen, der nicht nur der diesen Experimentierraum behält und trotzdem nicht nur einen Software-Friedhof erstellt. Und wir haben einige Anpassungen gemacht. Wir haben viel mit Förderern gesprochen, viel mit unseren Alumnis, mit der Community. Und wir haben einen neuen Prototype-Fund entwickelt, tada, der hoffentlich ein bisschen nachhaltiger ist. Und ich will jetzt ein bisschen über die Learnings reden, die wir in den letzten 8 Jahren gemacht haben. Und das Erste, weil ich glaube, die gelten nicht nur für uns, die gelten für die ganze Community und vor allen Dingen auch für viele andere Funds. Und das Erste und Offensichtlichste ist, Software ist mehr als nur Code. Ja? Also Code schreiben ist total sinnvoll und muss man auch machen, um eine Software zu bauen. Aber man braucht eben auch ganz viele andere Sachen. Man braucht UX-Design, man muss das Projekt bekannt machen, damit es eine Community gibt oder auch überhaupt Leute, die es nutzen. Man muss Code dokumentieren, man muss sich vernetzen, man muss auf solche Konferenzen wie hier fahren und es vorstellen. Und ich glaube, es ist total sinnvoll, diese Zeit oder dieses mehr als nur Code nicht nur irgendwie so implizit, ja, das muss man halt auch machen, nebenher mitzuschleifen, sondern auch explizit zu fördern. Und das Zweite, was man, glaube ich, oft übersieht, ist eben, was damit zusammenhängt, ist dann auch interdisziplinäre Teams. Also es macht total Sinn, vielleicht auch jemanden dabei zu haben, der UX-Designer ist und eigentlich nicht so richtig coden kann, aber das kann für eine Software total sinnvoll sein. Es kann sinnvoll sein, jemanden mit rechtlicher Expertise oder medizinischem Wissen dabei zu haben, damit ein Projekt gut wird und nicht nur den einen Informatiker, der halt den Code schreibt, zu fördern. Ich glaube, das ist einfach total wertvoll für Code. Und dann, was total schwierig ist, ist internationale Kooperation, weil die allermeisten Fördermittelgeber funktionieren nach einem regionalen, lokalen Modell. Wir werden ja auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die sind natürlich sehr deutschlandfokussiert und fördern ungern internationale Teams, die irgendwo, weiß ich nicht wo, sitzen. Es ist aber nun mal leider so, dass Open-Source-Entwicklung nicht an Grenzen aufhört und Leute da irgendwie dann sagen, ich bin nicht in Deutschland, dann kann ich in diesem Code nicht contributen. Funktioniert das ja nicht. Und ich glaube, darüber nachzudenken, auch internationale Kooperationen zuzulassen, ist total hilfreich, weil es eben, und auch zu fördern, weil es eben wieder diese verschiedenen Perspektiven reinbringt. Und dann wirklich nochmal dieses Netzwerk- und Coaching-Ding, das ist wichtiger, als man denkt, Leute frühzeitig und wirklich darauf vorzubereiten, ihr müsst über euer Projekt reden, ihr müsst mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Ne? Die Community, Open Source Community ist total hilfreich, aber nur, wenn sie davon weiß, dass es euer Projekt überhaupt gibt. Und genauso diese Coachings, plant das ein in eine Förderphase, weil es macht total Sinn, sich einmal einen Blick von außen zu holen, von jemandem, der das schon öfter gemacht hat, als einfach nur 6 Monate lang in seinem Keller vor sich her zu coden. Und dann, das ist so ein bisschen, ja, mehr Zeit. Ne? Also ich glaube, wir würden alle am liebsten 3 Jahre lang fördern und nur drei, oder die anderen würden nur 3 Jahre lang gerne an ihrem Projekt arbeiten. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube aber, so 6 Monate sind tatsächlich ein bisschen kurz, um so diesen Absprung zu schaffen. Weil ich glaube, es gibt viel Innovationsförderung, die so diese erste Phase fördert, und es gibt viel langfristige Förderung, die dann so ab, dieses Projekt gibt es schon 5 Jahre, dann fördern wir das doch mal langfristig. Und dazwischen gibt es, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, noch ein kleines Problem, wo ich gleich noch zukomme. Und dann längerfristige Planung, den Leuten, die ihr fördert, frühzeitig mitgeben, zu sagen, hey, überleg dir schon an Tag 1 eigentlich, wie sieht die Zeit in 6 Monaten aus, wenn diese Förderung wegfällt? Schaffst du es dann, wie schaffst du es, bis in 6 Monaten irgendwas hinzustellen, was dann in sich selber leben kann? Entweder durch eine Community oder eben doch auch durch ein Geschäftsmodell, einen Verein, whatever. Das frühzeitig anzugehen, ist, glaube ich, total sinnvoll. Und dann nochmal ein konkreter Aufruf an alle Leute, die fördern, habt flexible Strukturen, weil es geht wirklich nicht darum, irgendwie die eigene Bürokratie und die eigenen Standards und Richtlinien durchzuziehen, sondern eben Code zu fördern. Und das heißt eben, sich anzupassen an die EntwicklerInnen, an die Leute, die da eben den Code schreiben und denen das zu geben, was sie brauchen. anstatt an den eigenen festgefahrenen Strukturen festzuhalten. Genau, wir haben das auch gemacht. Ihr könnt einmal auf new.prototypefund sehen, da ist alles zu sehen, was wir quasi an neuen Sachen gemacht haben. Ich bleibe noch mit einem Sneak Peek. Wir werden uns auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir kriegen bald ein neues Logo. Und als letzte Folie habe ich euch noch mitgebracht, die nächste Bewerbungsphase von uns ist am 1. Oktober. Bis dahin könnt ihr Projekt entwickeln und ganz viele Ideen haben und eure Fragen stellen. Vielen Dank.
Zwei Fragen drin, und zwar einmal, fördert ihr nur neue Ideen oder auch schon begonnene Projekte?
Jein. Also wir fördern innovative Softwareprojekte. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Projekt an sich neu sein muss. Also wir haben zum Beispiel bei Street Complete haben wir jetzt gefördert, dass es eine iOS-App gibt. Street Complete gab es aber vorher schon, haben wir auch schon mal gefördert. Also so, ich glaube, oder wir haben mal von ein VPN gefördert, Rosenpass heißt es, die quasi, da haben wir nur gefördert, dass das nicht mit Root-Privilegien unterm Linux-Kernel läuft, sondern mit normalen Privilegien. Also man kann, aber das ist on the edge, würde ich sagen. Genau.
Okay, super. Dann die Frage, wie können denn Nicht-Coder mitmachen? Stichwort Diversität und alle sollen coden. Also wie schaffe ich es da mitzumachen?
Ja, also bei uns leider nicht. Oder was heißt bei uns leider nicht? Interdisziplinäre Teams fördern wir ja, wie gesagt. Mhm. Aber genau, also ich glaube, für Nicht-Coder ist es halt, also es gibt ja ganz viele andere Wege, sich an der Open-Source-Community zu beteiligen. Ne? Ich glaube, es gibt total viele coole DesignerInnen, die Open-Source-Projekte total bereichern. Genau, ich glaube, wenn man so, ich meine, heutzutage ist ja alles irgendwie Software. Ich musste gerade denken an, wenn man irgendwie Jura studiert hat oder so, aber es gibt ja Millionen Legal-Tech- Software, also ich glaube, man muss sich einfach überlegen, welche Software nutze ich denn und wie könnte ich dazu beitragen, so ein bisschen.
Mhm. Und dann die Frage, wie kann man euch als Unternehmen unterstützen? Geht das?
Als Unternehmen leider gar nicht. Wir sind, also man kann an die Open Knowledge Foundation e.V., bei der ich angestellt bin, Geld spenden, aber den Fund direkt nicht, weil der eben durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert ist. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wäre es natürlich auch eine Überlegung, mal mit uns in Kontakt zu treten, ob die nicht vielleicht eine Stiftung machen für Open Source. Wäre ja eine Sache. Meldet euch.
Alles klar. Dann habe ich noch eine Frage. Fördert ihr auch gleiche Projekte mehrmals?
Nein. Also nicht das gleiche, genau, wie bei Street Complete quasi. Wir fördern dann nicht noch irgendwie Dokumentation und Maintenance oder so, sondern es muss schon ein neues Projekt sein, aber genau, also.
Aber es kann verwandt sein, also irgendwie eine Erweiterung oder sowas?
Genau, also zum Beispiel, genau, eine grundsätzliche Erweiterung eines Programms oder auch, wir haben auch schon oft nur so, also es sollte jetzt nicht so, ich arbeite meine Code-Pull-Requests ab und guck mal irgendwie durch, aber so, wenn man sagen kann, ich brauche ein großes neues Feature und dafür brauche ich 6 Monate Zeit und das ist aber total sinnvoll für diese Software, dann ist es auf jeden Fall möglich, ja.
Okay, super. Haben wir in der Runde noch eine Frage? Doch, da hinten. Dann, es kommt ein Mikro gelaufen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie prüft ihr denn, ob jemand coden kann? Also ob er das Projekt wirklich umsetzen kann? Könnte ich mich auch bewerben, ohne jetzt eine konkrete Ausbildung oder ähnliches?
Genau, es gibt keine, du musst nicht Informatik studiert haben oder so. Wir haben eine Jury, die das prüft. Also man muss auch in der Bewerbung schreiben, warum ist man selbst dazu fähig. Also irgendwie, es hilft dann sowas wie ein GitHub-Link zu posten oder so. Oder zu sagen, hier, das ist mein, also so. Aber es gibt jetzt kein hartes Kriterium oder so. Und genau, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, wir lesen halt die Bewerbung und ehrlicherweise aus Erfahrung kann man meistens aus dem Bewerbungslesen schon lesen, ob die Person überhaupt coden kann oder nicht, aber genau, darüber hinaus gibt es jetzt keine, es gibt dann keine Lebenslaufprüfung oder so.
Okay, danke.
Alles klar, gibt es noch eine weitere Frage aus dem Plenum? Nein, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Vortrag und ja. Es geht in 10 Minuten weiter.
Vielen Dank.